Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Massenradikalisierung und wie man dagegen Widerstand leisten kann. Noch vor wenigen Jahren zielten ExtremistInnen auf den Rand, auf EinzelgängerInnen und weit Abgetriebene. Doch inzwischen ist klar, Radikalisierung ist längst zum Massenphänomen geworden. Über diese Entwicklung unterhält sich Stefan Walli mit der Extremismusforscherin Julia Ebner.
Herzlich willkommen in der Robert-Jungk-Bibliothek. Haben Sie sich in den vergangenen 2, 3, 4 Jahren gefragt, warum diese oder jene Person eigentlich so radikal geworden ist? Haben auch Sie erlebt, dass in Ihrem Umkreis, vielleicht sogar in der Familie, plötzlich Meinungen ausgesprochen wurden, die bisher nicht ausgesprochen wurden, wo vielleicht sogar Tabus gebrochen wurden, wo Menschen wirklich zornig wurden, wenn man mit ihnen diskutierte? Was ist hier los? Was passiert in unserer Gesellschaft? Warum tritt diese Radikalisierung ein? Und wie geht sie weiter? Hier in der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen diskutieren wir Zukunftsthemen. Und diese Entwicklung beschäftigt uns natürlich auch. Und deswegen haben wir uns eine Expertin eingeladen, die heute bei uns ist. Ich begrüße Julia Ebner bei uns.
Hallo.
Julia Ebner ist bei uns zu Gast, weil sie eine ausgewiesene Expertin in diesem Thema ist. Julia Ebner forscht zu diesem Thema seit vielen Jahren, hat Bücher dazu publiziert, arbeitet in London am Institute for Strategic Dialogue und an der University of Oxford am Center for the Study of Social Cohesion und beschäftigt sich mit Radikalisierung und Extremismus und hat dazu Bücher geschrieben. Ihr erstes Buch war dem Thema Wut gewidmet. 2018, im Jahr 2020, ist in der deutschsprachigen Version das Buch über Radikalisierungsmaschinen erschienen, wo sie sich mit Fragen auseinandergesetzt hat, welche Strukturen sind es, die Menschen, die Sie und ich kennen, radikaler gemacht haben. Und jetzt liegt Ihr neues Buch vor, Massenradikalisierung, in dem sie der Entwicklung der letzten Jahre auf den Grund geht, wo eine Erstürmung des Kapitols in den USA natürlich eine Rolle spielt, aber auch andere Radikalisierungstendenzen, die wir alle kennen. Herzlich willkommen, liebe Julia, hier in der Robert-Jungk-Bibliothek. Große Ehre, dass du aus Großbritannien auch zu uns hier nach Salzburg gekommen bist. Massenradikalisierung. Vielleicht kannst du einmal am Beginn unseres Gesprächs erklären, was ist die Problemlage?
Ja, also ich habe seit der Veröffentlichung meines letzten Buches Radikalisierungsmaschinen, das war 2019, wirklich bemerkt und in meiner Forschung beobachten können, wie sich immer mehr Menschen, teilweise auch aus der bürgerlichen Mitte, teilweise auch aus unterschiedlichen ideologischen Ecken, immer mehr radikalisieren, immer mehr auch an Verschwörungsmythen glauben und radikales Gedankengut mit aufnehmen. Teilweise auch fast unwissend oder zumindest geraten da hinein, ohne wirklich politische Motivationen dahinter zu haben, weil es einfach zu einer sehr großen Anfälligkeit in der Bevölkerung gekommen ist im Laufe der Krisenzeiten, also der Pandemie, auch jetzt der Ukraine-Krieg und die weiter andauernde Wirtschafts- und Energie- und Inflationskrise. Diese Krisen haben wirklich sehr viel gemacht mit uns als Gesellschaft. Und ich habe dann auch mit wirklich sehr großem Schock beobachtet, auch live beobachtet, wie dieser Sturm auf das Kapitol, auf das US-Kapitol passiert ist. Habe aber auch parallel feststellen können zu anderen Versuchen, demokratische Institutionen zu stürmen. Also auch in unseren Breitengraden in Deutschland der versuchte Sturm auf den Reichstag. Auch in Neuseeland gab es einen versuchten Sturm auf das Parlament dort. Es gab immer wieder sehr ähnliche Slogans, sehr ähnliche Symbole, die da aufgetaucht sind und sehr ähnliche Verschwörungsmythen. Und das ist eine Dynamik, die ich mir vor allem in diesem neuen Buch angeschaut habe, nicht nur auf diese einschlägigen Verschwörungsmythen bezogen, sondern auf unterschiedliche Themen bezogen, wo wir immer mehr einerseits eine Hyperpolarisierung in der Gesellschaft wahrnehmen können und andererseits eben eine zunehmende Radikalisierung auch aus der Mitte heraus.
Du hast diese verschiedenen Themen angesprochen, was relativ überraschend ist, dass wenn eine Person, auf die man trifft, in einem Thema eine radikale Auffassung hat, dann hat sie im nächsten Thema wieder eine radikale Auffassung, auch wenn diese Themen an sich gar nicht verwandt sind. Nehmen wir zum Beispiel die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zur Hand und dann die Frage des Ukraine-Kriegs. Was führt dazu, dass Menschen automatisch in sehr verschiedenen Fragen beide Male die radikale Position einnehmen?
Es ist natürlich nicht immer so. Also manche Menschen, die gerade noch so im Anfangsstadium der Radikalisierung sind, haben vielleicht nur zu einem dieser Themen eine radikale Auffassung. Aber es passiert tatsächlich sehr, sehr oft. Und das konnte ich bei vielen auch der Menschen, die ich hierfür interviewt habe oder auch in vielen meiner Undercover-Recherchen immer wieder feststellen, dass Menschen dann teilweise eher bereit sind, noch an zusätzliche Verschwörungsmythen zu glauben und noch zusätzliche radikale Ideologien einzubauen in die vorherrschenden Weltbilder. Also ein Beispiel ist auch das Thema weißer Nationalismus und Klimawandelleugnung. Da habe ich bei meinen Recherchen bemerkt, wie stark es da Überlappungen gibt. Das Gleiche trifft auch auf radikale Frauenfeindlichkeit und weißen Nationalismus oder so identitäre Ideologien zu. Und auch, dann, was das Thema Verschwörungsmythen rund um Covid betrifft, die dann oft zu einem Aufgreifen von anderen Verschwörungsmythen führen, wo dann generell eine sehr menschenfeindliche und teilweise sogar demokratiefeindliche Einstellung oft im Endeffekt das Produkt davon ist.
Diese Zusammenhänge entstehen sicher auch in bestimmten Medien, besonders stark auf bestimmten Kanälen. Du hast dir auch diese Medien genauer angeschaut in deiner Forschung in den letzten Jahren. Kannst du uns grob erzählen, wie diese Dynamik innerhalb dieser Gruppen in der digitalen Welt abläuft?
Ja, also es gibt ein alternatives Informationsökosystem, dessen sich Extremisten bedienen, beziehungsweise das auch teilweise aufgebaut wurde, um wirklich eine Alternative zu den etablierten Medien zu schaffen. Und das besteht einerseits aus alternativen Online-Medien, aber natürlich auch aus alternativen sozialen Medien, also Alternativen zu den großen Facebooks und Twitter und Instagram-Plattformen und auch YouTube, wo es wirklich Alternativplattformen mittlerweile gibt, auf denen vor allem extremistische Ideen verbreitet werden. Und dann gibt es auch noch die verschlüsselten Kanäle, also Telegram zum Beispiel, wo viele dieser Gruppierungen und Bewegungen unbeobachtet und privat kommunizieren können und trotzdem eine gewisse Reichweite aufbauen können. Gerade Telegram kam immer wieder vor, egal ob es bei radikalen Pro-Putin-Anhängern war oder bei Verschwörungstheoretikern, die so zu dem QAnon-Verschwörungsmythos dazugehören und zu der Querdenkerszene oder auch der Reichsbürgerszene, oder ob es um weiße Nationalisten und Frauenfeinde ging. Also es war sehr oft diese Verwendung von verschlüsselten Kanälen, zum Beispiel Telegram, zu beobachten.
Mhm. Warum weißt du das Ganze? Du hast auch in dieser Welt recherchiert.
Genau, also ich habe für dieses Buch, wie auch schon fürs letzte Buch, habe ich wieder Undercover-Identitäten angenommen. Das heißt, ich habe mir mehrere Identitäten aufgebaut, darunter auch ein männlicher Account zum Beispiel, um in diese frauenfeindlichen Bewegungen zu kommen. Und habe mit diesen Identitäten mich teilweise rekrutieren lassen, beziehungsweise bin zu Veranstaltungen gegangen und habe auch online mitlesen können innerhalb dieser Communities. Also ich habe verdeckt recherchiert für dieses Buch insgesamt 2 Jahre in unterschiedlichen Communities natürlich.
Die erste Frage natürlich, die sich viele von uns jetzt stellen, ist das nicht extrem gefährlich?
Also es war in diesem Fall jetzt wahrscheinlich schon gefährlicher als beim letzten Buch, weil mich einfach in manchen Kreisen schon zum Beispiel die identitäre Bewegung in Österreich und in Deutschland kennt. Deswegen musste ich hier aufpassen, wo ich auch wirklich persönlich hingehe. Und gerade die frauenfeindliche Bewegung Incels, die war auch immer wieder in den Medien, weil es hier wirklich Angriffe auch gegen Frauen und vor allem auch gegen Feministinnen gibt, immer wieder auch wirklich Terroranschläge passieren. Das heißt, da war wahrscheinlich auch eine Gefahr. Ja, es ist natürlich meine Arbeit, also ich beschäftige mich mit Extremismus und Terrorismus. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad bin ich dem immer ausgesetzt, sobald ich öffentlich in die Öffentlichkeit trete.
Wenn man das erste Mal undercover in diese Szenen eintaucht, ist man da überwältigt von der Größe dieser Szenen oder ist es etwas, dass man sich denkt, so habe ich es in etwa erwartet?
Es ist unterschiedlich. Also als ich zum ersten Mal 2017 zum Beispiel bei QAnon, bei diesem Verschwörungsmythos, das ja in den USA entstanden ist, als kleine Randbewegung eingetaucht bin, die verbreiten die Idee, dass für diejenigen, die es nicht, die QAnon nicht kennen, die Idee, dass ursprünglich war die Idee, dass die Clinton-Familie im Untergrund von Washington D.C. ein Kindermissbrauchsnetzwerk anleitet. Und diese Idee hat sich dann weitergespannt und gegen die sogenannten globalen Eliten entwickelt. Und immer mehr wurde es auch mit Covid Desinformation verknüpft, mit impfgegnerschaftlichen Ideen und dann auch immer mehr mit ganz vielen anderen Verschwörungsmythen, sodass daraus ein Komplex an Verschwörungsmythen oder fast schon so ein Mosaik aus Verschwörungsmythen entstanden ist. Und da war ich ursprünglich der Meinung, das ist eine kleine Randbewegung. 2017 war es das auch noch. Und dann im Laufe der letzten Jahre ist diese Bewegung wirklich im wahrsten Sinne des Wortes explodiert und hat international so viele AnhängerInnen bekommen, dass sie jetzt im millionenstelligen Bereich liegen und in fast jedem Land Europas und generell weltweit eine zumindest Basis-Anhängerschaft haben.
Wenn man jetzt wieder etwas zum theoretischeren Bereich deiner Arbeit kommt, es geht hier um die Radikalisierung und Radikalisierung hängt immer auch von einem Status quo ab und die Radikalen von gestern könnten die Normalos von heute sein. Du hast dich natürlich mit dem Problem auseinandergesetzt und sagst, welche Art von Radikalität wirklich die sehr gefährliche ist.
Also genau, Radikalismus ist ja an sich noch nichts unbedingt Negatives. Radikal bedeutet eigentlich semantisch gesehen nur an die Wurzel gehen. Und es gab auch radikale fortschrittliche Bewegungen, zum Beispiel die US-Bürgerrechtsbewegung der 1960er und 70er Jahre ist hier ein gutes Beispiel, die auch viel Positives mit sich gebracht hat und für Menschenrechte eingetreten ist. Und heute haben wir aber auch einige radikale Bewegungen, die extremistisch sind. Und ich denke, deswegen ist diese Differenzierung der Begrifflichkeiten auch ganz wichtig. Extremistisch bedeutet, zumindest basierend auf der Definition, die ich verwende, die wir auch am Institut für strategischen Dialog verwenden, dass man eine Außengruppe dämonisiert, auch entmenschlicht und eine klar definierte Eigengruppe da ist. Also wenn man das Beispiel nimmt der Klimaschutzbewegung, die ja oft mit Extremisten verglichen wird oder gleichgesetzt wird, teilweise sogar mit Terroristen, das halte ich zum Beispiel für gefährlich, weil man diese Ideologien nicht vergleichen kann. Weil weiß-nationalistische Bewegungen, die klar extremistisch sind in ihrem Gedankengut, weil sie menschenfeindlich sind, teilweise sogar demokratiefeindlich und eine klare existenzielle Bedrohung von einer definierten Feindgruppe sehen. Und bei der Klimaschutzbewegung ist es zum Beispiel so, dass es hier keine Feindgruppe gibt in dem Sinn, sondern dass es eine abstrakte existenzielle Bedrohung gibt, die Klimakrise, die sich gegen die gesamte Menschheit eigentlich oder die gesamte Menschheit bedroht. Und es gibt nicht so eine klar definierte Eigengruppe wie in anderen, wie in extremistischen Bewegungen.
Herzlichen Dank für diese feine Unterscheidung. Ein anderer sehr wertvoller Teil deiner Arbeit ist, dass du dich auch psychologisch damit auseinandergesetzt hast, was mit Menschen passiert, die in solchen Gruppen ihre Identität verändern. Bei dir gibt es dann den Begriff der Identitätsfusion, den ich für sehr interessant halte. Vielleicht kannst du den erklären.
Ja. Identitätsfusion ist das Hauptthema, in dem ich mich in meinem PhD in Oxford, mit dem ich mich in Oxford beschäftige. Und das ist ganz interessant, weil es bedeutet eigentlich, es ist ein psychologischer Prozess, bei dem die eigene persönliche Identität mit der Gruppenidentität verschmilzt oder wo die beiden äquivalent werden. Und wenn man also die persönliche Identität mit der Gruppenidentität gleichsetzt, und das zeigen auch Studien, dann ist man eher bereit dazu, sich für die eigene Gruppe aufzuopfern, wenn man eine existenzielle Bedrohung für diese Gruppe von außen wahrnimmt. Und das kann dann dazu führen, dass Menschen zu Terrorismus greifen, sogar zu Selbstmordattentaten oder Märtyrerakten und generell gruppenbezogene Gewalt kann das inspirieren. Und es zeigen auch Studien, dass diese Identitätsfusion ausgelöst wird sehr oft von traumatischen Erfahrungen, die man mit der Gruppe teilt und dass man deswegen so fast zu einem wird in der Identität. Also dass man hier geteilte Negativerfahrungen hat, was natürlich gerade in Krisenzeiten und jetzt auch mit dem Internet nochmal vereinfacht wird, dass dieses Teilen von Negativerfahrungen, von Frustrationen, von auch teilweise traumatischen Ereignissen im persönlichen Leben dann auf einer kollektiven Ebene passiert.
Ich weiß von dir, dass du eben nicht nur recherchierst, nicht nur wissenschaftliche Überlegungen anstellst, sondern du bist auch wirklich interessiert, dass Deradikalisierungsprojekte erfolgreich sind. Und da will deine Arbeit natürlich Einfluss nehmen. Vielleicht zum Schluss könntest du uns sagen, was würdest du sagen, wenn eine Gesellschaft, wenn eine Gemeinde, wenn ein Freundeskreis von extremistischer Radikalisierung betroffen ist, was wären Instrumente, mit denen man entgegenwirken könnte?
Zuerst mal muss ich vorweg sagen, dass es enorm schwierig ist. Also es ist eine Aufgabe, der wir zum Teil auch wahrscheinlich nicht gewachsen sind als Gesellschaft, wo es wirklich schwer ist, wenn schon mal jemand sich radikalisiert hat, das wieder rückgängig zu machen. Also vor allem in Verschwörungsmythos-Communities haben wir hier wirklich Schwierigkeiten gehabt, teilweise diese Deradikalisierung voranzutreiben. Was sehr gut funktioniert, ist, wenn ihre Weltbilder aufgebrochen werden. Und das bedeutet nicht, mit Fakten zu argumentieren. Mit Fakten kommt man da oft nicht weit. Aber die wahrgenommenen Feinde zum Beispiel plötzlich wieder als positiv und als Freunde wahrzunehmen. Das kann durch das Schaffen von Gemeinsamkeiten oder auch von Begegnungsorten, von Berührungspunkten, kann dieses Weltbild, dieses sehr klare Schwarz-Weiß-Weltbild, kann das durchbrochen werden. Und das kann ein erster Schritt in Richtung Deradikalisierung sein. Ein zweiter Lösungsansatz ist wirklich die emotionalen Grundbedürfnisse zu verstehen, die sich hinter Verschwörungsmythen und auch radikalen Ideologien verbergen und diese versuchen zu beantworten oder hier eine Lösung zu finden, bevor es Extremisten tun. Aber das ist vor allem auch in der Prävention hilfreich. Wenn jemand schon diese Grundbedürfnisse erfüllt sieht von extremistischen Organisationen oder Bewegungen, dann ist es viel schwerer, das wieder rückgängig zu machen.
Ergänzen wir das Ganze vielleicht noch mit einem Blick auf den Bereich, wo du dich auch intensiv beschäftigt hast, im Internet. Man trifft auf extreme Gruppen im Internet. Soll man dem aus dem Weg gehen? Soll man Position beziehen? Soll man sich zu erkennen geben? Was würdest du uns hier vorschlagen?
Also es kommt natürlich darauf an, wie extrem die Positionen sind, die hier vertreten werden. Ich würde auf jeden Fall natürlich für Vorsicht plädieren, wenn es jetzt sich um ganz extreme Accounts handelt, die dann hoffentlich eher, wo man die eher melden sollte, also an die Tech-Firmen, damit die runtergenommen werden, wenn zum Beispiel wirklich menschenfeindliche Ideen geteilt werden oder ganz klar, ganz klare gewaltvolle Inhalte geteilt werden. Aber wenn es trotzdem noch auf einem Spektrum ist, wo man sich selbst das zutraut, dann würde ich für Zivilcourage im digitalen Raum plädieren, weil das was ist, was wir wahrscheinlich noch viel zu wenig auch im Alltag wahrnehmen, also unsere Rolle als digitale Bürger, als wirklich diese Verantwortung zu übernehmen, die wir wahrscheinlich die meisten von uns auch in den Öffis übernehmen würden, wenn es einen Übergriff gibt. Da schreitet man ein, da interveniert man. Im Online-Raum ist das noch viel zu wenig vorhanden, diese Art von digitaler Zivilcourage.
Herzlichen Dank, Julia Ebner. Das Buch Massenradikalisierung bekommen Sie beim Buchhändler, der Buchhändlerin Ihres Vertrauens. Es liegt seit kurzer Zeit vor. Julia Ebner wird jetzt hier in der Robert-Jungk-Bibliothek in Salzburg mit vollem Haus diese Thesen diskutieren. Wenn Sie mal Lust haben, mehr als zuzuhören oder zuzusehen, sondern danach auch zu diskutieren, kommen Sie doch einmal zu einer unserer Diskussionsveranstaltungen hier in die Robert-Jungk-Bibliothek. Die Anmeldung erfolgt über unsere Homepage www.jungk-bibliothek.org. Herzlichen Dank fürs Dasein, Julia Ebner.
Dankeschön. Vielen Dank.
Und Ihnen wünsche ich noch einen angenehmen Tag.